Liebe Gemeinde, immer wieder einmal landet eine Geburtsanzeige in unserem Briefkasten. Es geht Ihnen sicherlich auch manchmal so. Drucksache kommt und Sie machen die auf und da ist dann eine Geburtsanzeige drin. Manchmal noch ein schönes Bild vom Neugeborenen dabei. Und was steht sonst noch drauf auf so einer Geburtsanzeige? In der Regel Name, Datum der Geburt, Gewicht und Länge des Säuglings, Zeit der Geburt, Name der Eltern und bei Christen dann manchmal noch ein Bibelvers. Manchmal beschränkt man sich darauf, eine Geburtsanzeige in der Zeitung aufzugeben, wie wir folgende gefunden haben. Und für einen Moment hält der Himmel den Atem an und ein neuer Stern erleuchtet. Wir gratulieren den glücklichen Eltern, Jenny Pilz und Tim Adolfs, also da hat Oma und Opa die Anzeige aufgegeben. Und der Knabe heißt Finn Piet, am 27.10. geboren, 53 Zentimeter, 3400 Gramm schwer. Oder gleich daneben Marlena, wahres Glück hat einen Namen, Marlena, 22.09., 4470 Gramm schwer, also etwas kräftiger. Und 54 Zentimeter lang die Kleine. Und das haben die Eltern bekannt gegeben, Sandra und Bernd Schröder. In der Regel werden solche Anzeigen aufgegeben oder auch per Post verschickt, einige Tage nach der Geburt. Manche bereiten dann schon alles vorher, wenn sie merken, jetzt geht's bald los. Und wenn das Kind dann gerade entbunden ist und die Mutter sich noch im Krankenhaus erholt, dann fügt der Vater, der ja sonst nichts zu tun hat, die exakten Daten ein. Also Gewicht, Länge, genaue Zeit, da ist er wenigstens beschäftigt, der Vater. Und dann kann das Ganze in Druck gehen. So läuft's. Vorgestern am Heiligabend, da haben wir über den Geburtstag des Herrn Jesus gesprochen. Und heute, zwei Tage später, liegt uns bereits seine Geburtsanzeige vor. Auch der heilige Gott hat also eine Geburtsanzeige für seinen einzigen Sohn entworfen und verschickt. Und so außergewöhnlich der Sohn, so außergewöhnlich ist die Geburtsanzeige. Das beginnt schon mit dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Diese Geburtsanzeige erscheint nicht wenige Tage nach der Geburt, sondern mehr als 700 Jahre vor der Geburt. Ist doch erstaunlich. Eine prophetische Geburtsanzeige, wenn Sie so wollen. Sie haben diese Geburtsanzeige vor sich. Sie halten die in Ihren Händen. Es sind nämlich aus unserem Text, Jesaja 9, die letzten beiden Verse, 5 und 6. Da heißt es in der Geburtsanzeige, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und jetzt kommt die Namen und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Also Gott selbst wird das durchsetzen. Jesaja schreibt so, Sie haben das gesehen, 700 Jahre vorher, mehr als 700 Jahre vorher, als sei die Geburt bereits geschehen. Uns ist ein Sohn gegeben. Das ist eine typische prophetische Form. Man nennt das auch prophetisches Perfekt. Das heißt, der Prophet berichtet etwas, was in der Zukunft liegt, in der Vergangenheitsform. Und er will damit deutlich machen, dass es so gewiss, das wird ganz sicher kommen. Es kommt so gewiss, dass wir schon in der Vergangenheitsform darüber reden können. Damit will er die Gewissheit zum Ausdruck bringen. Also da steht die Grammatik im Dienst der Botschaft. Und das nächste, was auffällt, ist der Inhalt dieser Geburtsanzeige. Normale Geburtsanzeigen haben ja so, ich sage mal, die technischen Details. Also Gewicht, 5000 Gramm, Kilo wäre zu viel, sorry, Gramm, Gewicht, Länge, Datum. Das wäre ein Riesenbaby, ja. Aber normale Geburtsanzeigen erhalten keine Angaben über Charakter und Eigenart des Babys. Da stellen Sie sich mal vor, eine Geburtsanzeige, wir freuen uns, die Geburt unseres hochintelligenten, musikalischen und höchst sportlichen Stammhalters ankündigen zu können. Das würde wohl keiner machen. Das wäre ein guter Witz, aber eine schlechte Geburtsanzeige. Also keine Charakter und Eigenschaften werden dort ausgesagt, keine Charaktermerkmale. Bei Gottes Geburtsanzeige ist es anders. Wir haben keine technischen Details. Wir erfahren nicht, wie schwer das Jesuskind war oder wie lang. Aber wir haben eben Wesen und Charakter des Kindes und seine Wirkung auf die Welt. Und die unvermeidliche Frage ist natürlich, warum verschickt Gott diese Geburtsanzeige so früh? 700 Jahre vor der Geburt. Warum macht er das? Und wie konnte das den Menschen zur Zeit Jesajas überhaupt helfen, die dieses Kind ja noch gar nicht kannten? Und was soll es uns helfen? Das wollen wir jetzt miteinander ergründen. Und während wir diesem Geheimnis auf die Spur kommen, müssen wir uns kurz in die Situation der Menschen hineinversetzen, die diese Geburtsanzeige als erste gelesen haben. 8. Jahrhundert vor Christus. Israel steht unter Schock. Vor allem das Nordreich in Galiläa. Vor kurzem hat es die assyrische Invasion gegeben. Die Assyrer haben das Land überfallen und einen Großteil des Nordreiches weggeführt, deportiert. Sie sind jetzt die fremden Herren dort im Land. Die Lage ist nicht nur ernst, sondern sie ist hoffnungslos. Und das kann man auch bei Jesaja lesen. Im Kapitel 8, in Vers 21, da wird das beschrieben. Sie werden im Lande umhergehen, hart geschlagen und hungrig. Und sie werden Hunger leiden. Und in Vers 22 heißt es dann, und sie werden unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis. Denn sie sind im Dunkel der Angst und sie gehen irre im Finstern. Das ist die Situation nach der Invasion der Assyrer. Der äußere Anlass war das, dass die assyrische Weltmacht um 733 vor Christus dort das Nordreich eingenommen hat. Die innere Ursache war eine andere. Die innere Ursache war die Abkehr des Volkes von Gott. Und das sagt Jesaja auch. Er sagt, im Grunde genommen ist Assyrien das verdiente Gericht, was Gott an euch vollzieht. Und wie weit die Leute von Gott weg sind, das zeigt sich daran, wo sie jetzt Hilfe suchen. In Vers 19, da sagen sie zu euch, ihr müsst die Totengeister und die Beschwörer befragen. Die flüstern und murmeln. Also ihr nehmt jetzt schon Zuflucht zu okkulten Quellen, um eure Lage irgendwie in den Griff zu kriegen. Das ist ja nun wirklich das Allerletzte. Das ist die Situation. Sünde führt immer in die Finsternis. Und selbst wenn man manchmal kurzfristig Vorteile erkennen kann, am Ende führt Sünde immer in die Finsternis. Das hat das Volk Israel so oft erfahren müssen, am eigenen Leibe. Wer Gott ungehorsam wird, und das gilt bis heute natürlich genauso, wer seine Hoffnung auf andere Kräfte als Gott setzt, wer meint, andere fragwürdige Quellen anzapfen zu müssen, oder wer sich gar auf sich selbst verlassen will, der greift immer zu kurz, der greift am Ende immer zu kurz. Und der landet früher oder später immer, so wie es hier steht, in Trübsal und Angst. Aber auch in dieser Situation lässt Gott seine Leute nicht allein. Das ist das Schöne und das Ermutigende. Da gibt Gott dem Jesaja eine Hoffnungsbotschaft, die ist genauso radikal und genauso durchgreifend wie die Gerichtsbotschaft. Und es ist für uns das große Vorrecht, dass wir uns auch von dieser Hoffnungsbotschaft angesprochen fühlen dürfen, dass sie auch an uns gerichtet ist, heute Morgen hier. Egal, wo Sie herkommen, egal in welcher Stimmung Sie sich befinden, diese Hoffnungsbotschaft gilt auch Ihnen. Gott würde sagen, sie gilt auch dir. Und sie beginnt in Kapitel 8, Vers 23. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach genau dieses Land zu Ehren bringen, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Also dieses Gebiet, das Jesaja hier beschreibt, das liegt im Norden Israels, Galiläa, westlich des Jordans, das wurde genannt das Galiläa der Heiden. Und diese Region, die wurde als erstes von der assyrischen Invasion heimgesucht und eingenommen. Das war der erste Part, der genommen wurde. Hier begann politisch die finstere Zeit für Israel. Hier begann die heidnische Vorherrschaft seit 732 vor Christus. Und der Weg am Meer, das war diese internationale Straßenverbindung, die die assyrische Armee benutzt hat beim Angriff gegen Israel. Und diese Region, die steht für eure Niederlage, sagt Gott. Diese Region, die steht für eure Verzweiflung. Und die will ich wieder zu Ehren bringen. Diese Region, wie soll das geschehen? Warten wir noch einen Moment ab, wir werden es gleich sehen. Und dann wird der Hoffnungston immer lauter. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finstern Lande, man könnte wörtlich übersetzen, im Lande der Todesschatten, scheint es hell. Die Finsternis wird durchbrochen. Gottes Licht ist zu uns durchgedrungen. Das sagt Jesaja hier. Und warum geschieht das? Wenn Jesaja vom Licht redet, dann redet er meistens auch vom Messias. Also von dem Retter, den Gott senden wird. Und wenn der kommen wird, heißt es, dann wird er euch Freude bringen und Freiheit. Freude in Vers 2. Da heißt es, du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, du der Messias. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Wie man sich freut, wenn man Beute austeilt, wenn man gewonnen hat. Wenn man den Sieg besingen kann. Schauen Sie, die Israeliten hatten so viel verloren. Die hatten den Krieg gegen die Assyrer verloren. Die hatten den Ertrag ihrer Felder verloren. Und Jesaja sagt ihnen jetzt, der Messias, der wird euch neuen Grund zum Jubeln geben. Und ihr werdet euch wieder jubeln. Ihr werdet wieder so jubeln, wie ihr jubelt, wenn ihr eure Felder selber ernten könnt. Wie ihr jubelt, wenn ihr wieder siegen werdet über eure Feinde. Wenn ihr nicht mehr bedrückt werdet, wenn ihr nicht mehr hilflos und verzweifelt bleibt, solchen Jubel wird euch der Messias wiederbringen, wenn er kommt. Und dann schaltet Jesaja wieder ins prophetische Perfekt um. So als wäre es schon geschehen, in Vers 3 sehen Sie, da sagt er, denn du der Messias, du hast ihr drückendes Joch zerbrochen. Du hast die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken des Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Das heißt, du machst sie frei, du wirst ihnen ihre Last abnehmen, diese Jochstange, die sie unterjocht. Den Begriff kennen wir doch auch noch. Und eure Bedränger werden euch nicht länger quälen dürfen mit dem Stecken ihres Treibers. Und dann erinnert Jesaja an ein Ereignis, bei dem Gott in übernatürlicher Weise eingegriffen und sein Volk beschützt hatte. 500 Jahre vorher, am Tage Midians, als die Midianiter mit einer haushoch überlegenen Armee angegriffen haben und Gott hat durch Gideon und ein paar wenige Krieger auf übernatürliche Weise eingegriffen und sein Volk gerettet. Und an dieses Ereignis, einige 500 Jahre vorher erinnert Jesaja jetzt und sagt, es wird sein wie am Tage Midians. Ich werde übernatürlich eingreifen. Ich werde euch helfen. Ich werde euch retten. Wie damals, als ihr mit wenigen Leuten zusammen mit Gideon die Feinde in Schach halten konntet, obwohl keiner das mehr zu hoffen gewagt hätte. Ich werde kommen. Der Messias wird euch helfen. Er wird alles entmachten, was euch kaputt macht. Er wird euch Sicherheit bringen. Er wird alles Bedrohliche fortnehmen. Er wird euch Frieden ins Herz geben. Und euch alle Angst wegnehmen. So wird es sein. Denn, Vers 4, jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Was ist das für eine Sprache? Wunderbar, Jesaja sagt, alle feindlichen Mächte werden besiegt. Liebe Leute, alles, was euch bedroht, das wird der Messias beseitigen. Er ist stärker als das alles. Und alles, was euch fertig macht, jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und euch bedroht und euch Angst macht. Und jeder Mantel, der durch Blut geschleift ist und wieder neues Blutvergießen nach sich zieht, der wird verbrannt und vom Feuer verzehrt werden. Jedes Gericht stirbt an einem größeren Gericht. Und der letzte Richter ist der Messias, der Menschensohn. Und aus dem Gericht heraus wird er euch zu neuem Heil führen. Was ist das für eine Perspektive? Und in diesem Wort schwingt bei Jesaja noch mit die zukünftige Perspektive des tausendjährigen Reiches. Dann werden unter der Herrschaft des Messias alle menschlichen Waffen überflüssig werden. Vorher sagt Jesaja, sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen, wenn der Messias wiederkommen und sichtbar herrschen wird. Schauen Sie, wie es heute aussieht in Israel, im Nahen Osten. Es ist schlimmer denn je. Angst, Krieg, Unsicherheit, auch für Israel, Bedrängnis von allen Seiten. Und das ist die Perspektive. Gott sagt, der Messias wird kommen und er wird euch Frieden geben und er wird herrschen. Und dann wird alles Gedröhn und jeder blutige Mantel und alles, was Angst macht und dröhnend euch in Angst und Schrecken setzt, es wird besiegt sein für immer. Das ist die Perspektive. Das ist das Hoffnungslied, mit dem Jesaja seine Landsleute tröstet. In Vers 23 sagt er, es wird nicht dunkel bleiben. In Vers 1, in Kapitel 9, das Licht bricht durch und es bricht die Dunkelheit. Vers 2, der Messias bringt jubelnde Freude. Und wie macht er das? Vers 3, er befreit vom Joch. Er schenkt euch einen übernatürlichen Beistand. Er greift ein. Und Vers 4, mit dieser Freiheit bringt er uns auch Sicherheit. Sicherheit gegenüber allen Feinden, die uns fertig machen, die uns niederdrücken. Ja, und wie soll das jetzt gehen? Wie soll man sich das vorstellen? Israel hat die assyrische Realität vor Augen. Das ist die realpolitische Lage. Bedrängt, unterjocht, der Stecken des Treibers. das Nordreich unter Fremdherrschaft. Und irgendwann wird es dann auch dem Südreich Israels noch an den Kragen gehen. Was haben wir vor Augen? Wir haben vor Augen die Krankheit, die Angst, die uns plagt. Die ganzen ungelösten Rätsel und Fragen, die ganzen Unsicherheiten unseres Lebens. Die Sache mit dem Tod, die wir nicht lösen können, der kommen wird, früher oder später. Und all die ungelösten Rätsel und die Traurigkeit und die Depression, die manchmal nach uns greift. Und wieder ein menschliches Verhältnis in die Brüche gegangen. Und so viel Sorge und so viel Not. Und manche dann noch haben die Sorge mit der Finanzkrise. Das ist die Realität. Und ganz ehrlich, wenn dieser Text hier abbrechen würde und wenn dieser Text nicht in der Bibel stünde, dann müsste man denken, das ist eine weitere schöne Utopie. Das ist ein Sehnsuchtslied. Das ist ein Wunschtraum. Und es ist ganz gut, sich mal für ein paar Tage oder Stunden in so einen Wunschtraum zu flüchten, weil das gut tut der Seele. Aber hinterher ist dann doch alles wieder, wie es vorher war. Wie soll das bitte schön Wirklichkeit werden? Das ist die große Frage. Und glauben Sie mir, Jesaja hat diese Zweifel bestimmt ganz ähnlich bewegt, wie wir sie bewegen. Aber der Text bricht hier eben nicht ab. Und der Text steht in der Bibel. Und das macht alles anders. Und Gott hat dem Jesaja auch eine klare Antwort aufs Herz gelegt. Er hat ihm eine klare Antwort in seinem Prophetenbuch diktiert, wie das denn nun gelöst werden soll. Und auf unsere Frage, wie soll das gehen? Woher soll die Rettung kommen? Woher soll die Hilfe für deine Situation kommen? Da schickt uns Gott eine Geburtsanzeige. Gott sagt nicht, das wird ein großer geschichtlicher Prozess und da werden diese und jene Entwicklungen sich miteinander verbinden und dann steht am Ende die Lösung der Welträtsel. Sondern Gott sagt, ich werde persönlich eingreifen. Das ist das Großartige. Beim Propheten Hesekiel sagt Gott, ich werde mich selbst meiner Herde annehmen. Viele andere Hirten haben sich als Mietlinge erwiesen, als falsche Hirten. Ich höchstpersönlich werde mich um meine Leute kümmern, sagt Gott. Und so antwortet Gott auch hier mit einer Geburtsanzeige auf unsere bange Frage, wo soll die Lösung herkommen gegen unsere Dunkelheit? Wie soll das Licht sich bitte schön durchsetzen? Da schickt uns Gott kein kompliziertes Konzept. Gott schickt uns keinen theoretischen Weltrettungsplan. Gott schickt uns keine militärische Strategieskizze. Gott schickt uns keine Neukonzeption der Vereinten Nationen. Gott schickt uns nicht mal einen religiösen 10-Jahres-Plan, sondern Gott schickt uns eine Geburtsanzeige. Das macht er. Und damit weitet Gott endgültig die Perspektive weit über sein Volk hinaus. Denn die Geburtsanzeige wendet sich an die ganze Welt. Alle sollen diese Geburtsanzeige im Briefkasten ihres Herzens haben. Wir haben das vorgestern gehört. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Gott will alle, Gott ruft jeden. Und so wendet sich diese Geburtsanzeige auch wirklich an jeden. Das Licht bringt nicht nur Hoffnung für Israel, sondern Hoffnung für die Welt. Und das weiß auch schon Jesaja 700 Jahre vor Christus. Er schreibt das ganz deutlich in Kapitel 49, Vers 6. Er sagt, nicht nur um mein Volk Israel zu retten, sondern auch um das Licht der Heiden zu sein. Das weiß schon Jesaja, dass wir mitgemeint sind. Und wir dürfen es auch wissen. Und darum dürfen Sie dieses zweifache Uns in Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben. In dieses Uns, da dürfen Sie Ihren eigenen Namen eintragen. Sie dürfen sogar sagen, mir ist ein Sohn geboren, mir ist ein Kind gegeben. Die Geburtsanzeige hat Gott auch an mich geschickt. Es geht nicht nur um die Finsternis, die die Assyrer verbreiten, sondern es geht um unsere Finsternis und um unsere Angst. Und Jesaja weiß auch, was letztlich die Quelle dieser Angst ist. Er schreibt das in Jesaja 9 weiter hinten ab Vers 12, das können Sie dann zu Hause nochmal nachlesen. Da redet er sehr drastisch von der Sünde und er sagt, letztlich ist unsere Schuld, unser gestörtes Verhältnis zu Gott, die Quelle unserer Angst. Und deswegen brauchen alle, weil alle unter dieser Sünde stehen und davon betroffen sind und daran schuldig werden, brauchen alle diese Geburtsanzeige Gottes. Und Gott lässt ausrufen, Leute, hört her, die Macht der Finsternis und die Macht der Schuld ist gebrochen. Es ist gefragt worden, was hatten denn die ersten Leser von dieser Geburtsanzeige, 700 Jahre vor Christus, die mussten doch noch so lange auf den Messias warten. Was hat's denen denn geholfen, bitteschön? Nun, das war trotzdem für sie schon ein tiefer Trost. Denn sie wussten, Gott lässt uns nicht im Stich. Er stellt unser Volk nicht beiseite. Er macht weiter. Er bleibt bei seinem Plan. Er wird den Messias schicken. Er hält an uns fest. Er gibt uns nicht auf. Und deshalb können wir ihm auch, bis das kommt, wirklich vertrauen. Und wir dürfen ihm all das glauben, was er uns bisher schon offenbart hat. Und es gab immer diesen gläubigen Rest in Israel, der gegen alle Widerstände und gegen allen Unglauben in der Mehrheit des Volkes festgehalten hat an diesem Gott des Alten Testaments. Und die hatten diesen festen Trost, der Messias wird kommen, Gott gibt uns nicht auf. Es war so wichtig, dass sie diese Geburtsanzeige 700 vor Christus schon hatten. Das war so wichtig. Für uns, liebe Gemeinde, die wir diese Geburtsanzeige am zweiten Weihnachtsfeiertag 2008 lesen, ist die Sache einfacher. Ja, sie ist wirklich einfacher. Wir halten die Geburtsanzeige in den Händen und wir können schon auf das Leben des Messias zurückblicken. Das ist eine ganz andere Situation, die wir haben. Wir können schon die Geburtsanzeige mit dem gelebten Leben des Herrn Jesus vergleichen. Und schon der Vorspruch, Kapitel 8, Vers 23, hat ja etwas mit Jesu Leben zu tun, wo Gott sagt, dass er das Galiläa der Heiden besonders zu Ehren bringen will, dort, wo die Assyrer gewütet haben. Wissen Sie, was knapp 800 Jahre später genau in dieser Region passiert ist, wo die Assyrer so gewütet hatten? Da hat Jesus seine öffentliche Wirksamkeit begonnen. Da ist der Messias zum ersten Mal aufgetreten in diesem Gebiet. Und als Matthäus darüber berichtet, der Messias Jesus ist gekommen und hat angefangen, öffentlich zu heilen und öffentlich zu predigen und öffentlich die Heilsbotschaft Gottes auszurufen, da zitiert er was wohl? Jesaja 8, Vers 23. Und da heißt es in Matthäus 4, ab Vers 13, und Jesus verließ Nazareth und wohnt in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Das sind die beiden Bereiche, die auch hier genannt werden, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, Jesaja 8,23, das Land Sebulon, das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen, denn Jesus ist gekommen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Verstehen Sie? Da macht Jesus die Ankündigung wahr. Dieses Land, das von den Assyrern so geschunden wurde, dieses Land wird Gott besonders dadurch ehren, dass hier der Dienst des Messias beginnt. Aber noch wichtiger als diese Erfüllung ist die Geburtsanzeige selbst, die wir uns zum Schluss noch einmal ansehen wollen. Was verrät sie uns denn? Diese Geburtsanzeige sagt nichts über das Datum. Sie nennt kein Gewicht von Jesus, sagten wir schon, keine Adresse. Dafür nennt sie uns mehrere Namen des Säuglings. Und dieser Säugling hat vier Doppelnamen, vier wunderbare Doppelnamen. Die sagen noch mehr als Hans-Dieter oder Anne-Kathrin. Diese vier Doppelnamen werfen ein helles Licht auf Jesus. Sie verraten uns 700 Jahre vor seiner Geburt, was er für uns sein wird. Und was der Jesus uns bringen wird. Und wie er die Finsternis besiegen wird. Und ich möchte Sie ganz herzlich einladen, verstehen Sie diese Geburtsanzeige doch bitte so persönlich, wie Gott sie gemeint hat. Verstehen Sie diese Geburtsanzeige wirklich so, dass Gott sie Ihnen schickt, dass er Ihnen seinen Sohn vorstellen will in dieser Geburtsanzeige, denn so ist es von Gott wirklich gemeint. Und sehen Sie, was Jesus für Sie sein will. Erstens, der wunderbare Ratgeber. Wunderrat haben einige übersetzt. Was heißt wunderbar? Wunderbar meint übernatürlich. Auch sterbliche Menschen können ja bisweilen gute, besonnene Ratgeber sein. Ich hoffe, Sie haben solche besonnenen Ratgeber. Aber der Rat, den Jesus Ihnen geben kann, der geht weit darüber hinaus. Er ist der wunderbare Ratgeber. Unterschieden von allen anderen Ratgebern. Jesus hat einen ganz anderen Überblick, weil er Gottes Sohn ist. Und wenn es um die entscheidenden Fragen geht, wozu lebe ich überhaupt? Wie werde ich mit meiner Schuld fertig? Was kommt nach dem Tod? Wie kriege ich Sicherheit und Halt in meinem Leben? Wer ist der, auf den ich mich in allen Lagen wirklich verlassen kann? Wer bringt mich raus aus meiner Not und aus meiner Angst? Dann brauchen wir einen, der sich besser auskennt, als wir selbst uns auskennen. Und das ist der Herr Jesus. Wir brauchen einen Rat, der über unsere normalen menschlichen Lösungen hinausgeht. Und den bringt uns der wunderbare Ratgeber. Den will Jesus uns geben. Und Jesus will uns Schritt für Schritt in allen großen Fragen und in allen kleinen Fragen wirklich beistehen. Das hat er immer wieder versprochen. Auch in den Fragen des Alltags. Auch in den Fragen, wie wir mit unseren normalen Wochen fertig werden. Und wie macht Jesus das? Jesus bietet uns ein persönliches Verhältnis zu ihm selbst an. Er sagt, ich will dein persönlicher Berater sein. Im Johannesevangelium sagt Jesus uns auch deutlich, ich will dein Freund sein. Ich will der sein, auf den du dich immer verlassen kannst. Und das heißt, sie dürfen zu Jesus beten und ihm alles sagen Und Jesus will ihnen dabei helfen, die Bibel immer besser zu verstehen und auf ihr Leben und auf ihre Situation anzuwenden. Er will wirklich hören, wenn sie zu ihm reden. Und Jesus will sie durch ihren Alltag auch durchlotsen. Er will ihnen Mut machen, wenn sie mal am Verzweifeln sind, es bringt alles nichts mehr und ich komme irgendwie nicht mehr durch. Dann können sie sich an Jesus wenden und können sagen, Herr Jesus, du siehst, meine Situation ist blöd momentan. Oder noch schlimmer, sie ist verzweifelt vielleicht. Bitte bring mich da durch. Zeig mir, wo das Licht ist am Ende des Tunnels. Lass mich erkennen, welcher Trost aus deinem Wort jetzt wirklich für mich besonders wichtig ist. Öffne du Türen, die sich öffnen sollen und verschließe du die, durch die ich nicht hindurchgehen soll. Aber bring mich hier durch, Jesus. Rate du mir. Halte mich fest. Und so persönlich dürfen wir mit Jesus leben. Das ist nichts Mystisches. Das bedeutet nicht, dass wir plötzlich irgendwelche Stimmen hören, die uns sagen, was wir tun sollen. Aber es ist der persönliche Jesus, der sich persönlich um dich kümmern will. Er ist der wunderbare Ratgeber und er will dein wunderbarer Ratgeber sein. Das ist das große Vorrecht der Christen. Wir haben den besten Ratgeber, den man sich denken kann. Und wir versäumen so oft noch, das ist eigentlich unklug von uns, uns an diesen Ratgeber wirklich zu wenden. Wir trauen so viel auf andere Ratgeber und so viel auf uns selbst. Jesus will dein wichtigster Ratgeber sein. Er ist der wunderbare Ratgeber und du darfst ihm vertrauen. Aber Jesus weiß nicht nur alles, sondern er kann auch alles. Und das wird an seinem zweiten Namen deutlich. Er ist der Gottheld. So steht der zweite Name in der Geburtsanzeige. Oder auch übersetzt mit starker Gott. Das heißt, Jesus weiß nicht nur den besten Rat, sondern Jesus hat auch die Macht, das Beste und das Richtige in deinem Leben durchzusetzen. Das ist ja nochmal was anderes. Ein guter Rat ist das eine. Aber dass es dann auch wirklich zur Durchsetzung kommt, dass ich dann auch wirklich durchkomme, das ist das andere. Und Jesus hat die Macht. Hier steht, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er ist der, der das letzte Wort spricht. Er ist der, dem alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Und natürlich, diese Macht konnte man dem kleinen Kind in der Krippe noch nicht ansehen. Aber dem Propheten hatte Gott es schon längst offenbart. Und die Engel haben es in der Heiligen Nacht auch verkündet. Wissen Sie, das Weihnachtsoratorium von Bach ist so wunderbar. Es bringt so viele wichtige Aspekte des Weihnachtsgeschehens. Und da hat Bach es den Engeln in den Mund gelegt, als würden sie diese Geburtsanzeige zitieren. Nämlich an einer Stelle heißt es in einem schönen Choral, brich an, o schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen, also lass den Himmel hell werden. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen, uns letztlich Frieden bringen. Das ist genau das, was über das Kind in dieser Geburtsanzeige gesagt wird. Und der erwachsene Jesus hat es dann bewiesen. Er hat Kranke geheilt. Er hat Tote auferweckt. Er hat selbst endgültig den Tod besiegt durch seine leibhaftige Auferstehung. Er ist der starke Gott. Und da wurde so deutlich, Jesus gehört nicht auf die Seite der Propheten und nicht in die Reihe der Apostel, sondern er ist Gottes eigener Sohn. Der Messias ist Gott. Dieser zweite Name, den das Kind hier bekommt, Gott hält, der ist im Hebräischen ganz eng verbunden mit diesem besonderen Titel, mit dem Gott sich dem Abraham vorgestellt hat. Da hat Gott sich genannt El Shaddai. Und El Shaddai bedeutet so viel wie der alles vermögende Gott, der alles kann. Und dieser Titel hier, mit dem Jesus bezeichnet wird, ist ganz eng verwandt mit dem El Shaddai. Er ist der starke Gott, der alles kann. Und darum hast du allen Grund, dich an Jesus zu wenden. Darum hast du allen Grund, Jesus ganz zu vertrauen. Er ist dein wunderbarer Ratgeber und dein starker Gott. Er hat die absolute Autorität. Und trotzdem ist Jesus für dich nicht fern und unerreichbar, sondern Jesus will deine liebensvolle Vertrauensperson sein, deine liebevolle Vertrauensperson sein. Das will er für dich sein. Und das macht Gott an dem dritten Namen deutlich, den er in diese Geburtsanzeige hineinsetzt. Dieses kleine Kind ist nicht nur wunderbarer Rat, nicht nur Gott hält, sondern dieses kleine Kind ist auch ewig Vater. Vater auf ewig. Das ist seltsam. Es ist überraschend, dass Jesus hier Vater genannt wird. In der Dreieinigkeit ist Jesus ja Gott der Sohn. Aber warum wird das Kind in dieser Geburtsanzeige auch mit dem Namen ewig Vater benannt? Hier wird eines deutlich. Der Messias wird ein väterlicher Herrscher sein. Der Messias wird seine Leute beschützen wie ein Vater. Der Messias wird für seine Leute da sein und sorgen wie ein Vater. Er ist der, der alle Macht und Autorität hat, der starke Gott, aber er ist zugleich der Vater auf ewig. So ist Jesus für dich. Und Jesus enthüllt dir das endgültige Wesen des Vaters im Himmel. Auch das macht Jesus dort. Er zeigt dir, wer sein Vater im Himmel ist. Diese vollkommene Verbindung von Heiligkeit und Liebe. Dass Gott wirklich einerseits der absolut große, starke, vollkommene, heilige ist. Und zugleich der, der uns von ganzem Herzen liebt. Wie Luther gesagt hat, Gott ist ein Backofen voller Liebe. Und dieses Wesen des Vaters macht uns der Sohn, macht uns der Messias so deutlich. Und darum ist Jesus auch ewig Vater. Und das Wort ewig ist hier wichtig. Jesus will uns in diese Gemeinschaft mit sich selbst auf ewig reinziehen. Das heißt, wenn Sie den Kontakt zu Jesus aufgenommen haben und wenn Ihr Leben Jesus gehört, dann wird Jesus Sie nie mehr loslassen. Das heißt das. Egal, wo Sie sich gerade aufhalten, egal, wie einsam Sie sich gerade fühlen müssen, Sie dürfen wissen, Jesus ist da. Und wenn Sie das in 10 Tagen wieder nicht spüren und sagen, Mensch, wie schlecht geht's mir, dann holen Sie sich diese Geburtsanzeige raus. Und dann lassen Sie sich hier von Gott wirklich zusprechen, mein Sohn ist Vater auf ewig, auch für dich. Und egal, wo du bist, er ist da. Und selbst wenn du diese Welt verlassen musst und selbst wenn die letzte Hand, die dich liebt, dich loslassen muss, dann ist Jesus immer noch da. Und dann bringt er dich sicher auf die andere Seite in Gottes ewiges Reich. Er ist wirklich der Vater auf ewig. Er hat versprochen, uns das ewige Leben zu schenken. Alle, die an ihn glauben, sollen nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt kommen wir zum letzten Namen. Warum kann ausgerechnet Jesus uns das garantieren? Und zwar nur Jesus. Warum ausgerechnet er? Dass wir im Himmel ankommen, wenn wir ihm glauben. Und das macht uns der 4. Name deutlich. Denn Jesus ist 4. der Fürst des Friedens, der Friedefürst. Was heißt das? Jesus ist der König, der Fürst, der uns den wahren Frieden bringt. Das Wort im Hebräischen, das können Sie auch leicht lernen, da steht Sar Shalom, also der Zar, der Fürst des Friedens, der Sar Shalom. Das ist Jesus. Und schon Jesaja weiß, dieser Friede, der meint etwas völlig anderes als so unsere brüchigen Waffenstillstände. Das Wichtigste am Shalom, an diesem Frieden, meint, dass es Frieden mit Gott ist. Dass du Frieden hast mit dem lebendigen Gott, dass du mit ihm versöhnt bist. Und wissen Sie, nichts wäre weniger selbstverständlich. Nichts wäre weniger selbstverständlich, als Frieden mit Gott zu haben. Der Graben unserer Schuld ist einfach viel zu tief. Der Graben unseres Unglaubens, der Graben all unserer Versäumnisse ist einfach viel zu tief. Da ist nichts einfach so in Ordnung. Nur Jesus hat die Macht, uns diesen Frieden zu bringen. Und wie er das macht, das steckt in diesem Wort Shalom. Das Wort Shalom hat einen Schatz in sich. In einer bestimmten grammatikalischen Form von Shalom, da heißt Shalom Vergeltung. Shalom bedeutet in einer bestimmten Form Bezahlung. Also wenn Sie in Israel eine Rechnung erhalten und diese offene Summe dann begleichen und wenn Ihnen das quittiert wird mit einem Stempel, dann kann auf diesem Quittungsstempel das Wort für Shalom stehen. Nishlam, bezahlt, schuldenfrei. Und genau so wird Jesus unser Fürst des Friedens. Wir stehen mit einer offenen Rechnung vor Gott. Wir stehen mit der offenen Rechnung all der übertretenen Gebote, all unseres Unglaubens und unseres Stolzes und unserer Hartherzigkeit und Hartnäckigkeit Gott gegenüber da. Und Jesus kommt und er sagt, ich bezahle für dich, ich bin der Fürst des Friedens, ich bin der Sar Shalom, ich bin der, der die offene Rechnung begleicht mit seinem Frieden, weil ich eintrete für dich und die Strafe auf mich ziehe, damit du frei ausgehen kannst. Und so wird es dann Jesaja einige Kapitel danach schreiben. Und viele von Ihnen kennen diese Verse auswendig. Unsere Studenten müssen sie auswendig lernen in Bibelkunde. In Jesaja 53, da steht, wir gingen in die Irre. Wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf alle unsere Schuld auf ihn, auf diesen Messias. Und dann heißt es dort, die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus, damit wir Shalom hätten, damit wir Frieden hätten. Er hat bezahlt, damit wir Frieden hätten. Und darum ist er der wahre und der einzige Fürst des Friedens. Er ist der Retter, er ist der Heiland, der auch für uns geboren wurde. Und von da an kann Paulus dann schreiben im Römerbrief, durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Haben Sie diesen Frieden? Das steht alles schon in der Geburtsanzeige bei Jesaja. Was für eine Anzeige, was für ein Kind. Und als ich das ausgelegt habe und vorbereitet habe für heute Morgen, habe ich gedacht, ach, du würdest am liebsten mitsingen beim Weihnachtsoratorium. Brich an, o schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein. Dazu den Satan zwingen, unter die Füße kriegen und letztlich Frieden bringen. Viele Zeitgenossen, die in diesen Tagen in den Konzertsälen und in den großen Kirchen sitzen und das hören, die machen sich nicht im Entferntesten klar, was dieser Friede bedeutet. Die denken so ein bisschen, ja, ist ja schön, und der Jesus und diejenigen, die an Jesus glauben, die haben eine größere Hoffnung. Und das bleibt alles ganz schrecklich allgemein. Ich möchte Sie fragen, wissen Sie, was es mit diesem Frieden auf sich hat? Und ich möchte Sie noch persönlicher fragen, haben Sie, hast du diesen Frieden mit Gott? Weißt du, dass deine Schuld vergeben ist? Weißt du, dass Jesus der Herr deines Lebens ist? Hast du ihm gesagt, dass du ihm glaubst? Denn so stark die Macht dieses Kindes auch ist, Jesus ist kein Allerweltsbeglücker. So nach dem Motto, das Kind ist jetzt mal da und dann ist ja alles gut. Nein, nein. Jesus fordert persönliche Aufnahme. Jesus drängt persönlich auf Einlass in dein Leben. Und Jesus sagt, nimm mich an, beuge dich vor mir. Und das ist das Faszinierende an diesem Kind. Er wird einmal das letzte Wort über die Weltgeschichte sprechen. Das ist Jesus. Er wird der endgültige König sein, vor dem sich alle zu beugen haben. So zeigt es die große Perspektive am Ende von Vers 6. Das können wir jetzt nur noch lesen, das können wir nicht mehr im Einzelnen auslegen. Aber da wird schon die ganze Dimension seiner Herrschaft deutlich. Vers 6 am Ende. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Er ist der wahre Thronfolger Davids, und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Gerecht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Da wird Gott selbst mit seiner ganzen Kraft und seinem ganzen Eifer dafür sorgen, dass das kommt, dass Jesus der Herr ist, dass es so ausgeht. Gottes souveräne Macht wird diesen Plan unbeirrt verwirklichen. Und darum müssen wir keine Sorge haben, dass das irgendwie scheitern könnte. Dass irgendein Teil von dieser Geburtsanzeige unverwirklicht bleiben könnte. Da müssen wir überhaupt keine Sorge haben. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth, sagt Gott durch Jesaja. Aber bitte bedenken Sie, das alles steht noch auf derselben Geburtsanzeige. Vers 6 steht noch auf der Geburtsanzeige mit drauf. Und das alles wird über denselben Jesus gesagt, der es mit dir persönlich zu tun haben will. Er will dein wunderbarer Ratgeber werden. Er will dein Gottheld werden. Dein ewig Vater. Dein Friedefürst. Hast du ihm darauf Antwort gegeben? Im Mittelalter, und damit komme ich zum Schluss, da soll diese Tradition eingeführt worden sein. Im Altarraum hat man eine offene Krippe hingestellt und dann hat man ein Kind, vielleicht auch eine Puppe, reingelegt in diese Krippe und dann rausgenommen, und die einzelnen Besucher des Gottesdienstes haben sich gegenseitig dieses Kind in den Arm gelegt. Und damit sollte etwas deutlich werden. Sie wollten sagen, wir wollen dich nicht abseits im Stall liegen lassen, wie die damals in Bethlehem. Wir wollen dich aufnehmen. Wir wollen dich ernst nehmen. Wir wollen uns dir ganz widmen. Die Frage ist, wen haben sie aufnehmen wollen? Nur ein harmloses, niedliches Kind? John Wesley hat das mal ironisch gesagt, warum die Leute so gern Weihnachten mögen, auch wenn sie sonst nicht viel mit Gott zu tun haben. Er hat gesagt, das Kind in der Krippe greift niemanden an. Aber sobald einer diese Geburtsanzeige gelesen hat, ist es mit der Harmlosigkeit vorbei. Sobald einer diese Geburtsanzeige versteht, weiß er, oho, dieses Kind ist das totale Gegenteil von harmlos. Dieses Kind greift den Teufel an, dazu den Satan zwingen. Dieses Kind greift die Sünde an. Dieses Kind greift unser ungläubiges Herz an und sagt, willst du glauben oder nicht? Willst du umkehren oder nicht? Dieses Kind greift uns alle an, weil es uns alle abholen und heimbringen will. Weil es den Anspruch erhebt, mein ganzes Leben zu besitzen und mein Herr und König zu sein für alle Zeit. Und die Weisen aus dem Morgenland, die zur Krippe kamen, die haben das offensichtlich gewusst. Und deswegen haben sie diesem Kind ihre besten Geschenke mitgebracht, ihren Reichtum, alles, was sie hatten. Und die Weisen haben noch mehr gemacht. Sie haben sich nämlich vor der Krippe dann niedergebeugt und sie haben Jesus angebetet. Sie haben ihn als ihren Herrn und König angebetet. Woher wussten sie das? Möglicherweise hatten sie auch diese Geburtsanzeige gelesen. Jahrhunderte vorher war das Alte Testament durch Daniel nach Babylonien gekommen. Und ich halte es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Weisen aus Babylonien, von denen Bruder Nordzig vorhin gelesen hat in Matthäus 2, dass die diese Geburtsanzeige auch kannten. Und als sie dann nach Bethlehem kamen, da wussten sie, wer das war. Da wussten sie, es ist der wunderbare Ratgeber. Es ist der starke Gott, der hier liegt. Es ist der Vater auf ewig. Er ist der Fürst des Friedens. Und sie haben ihn angebetet als ihren Herrn. Und so haben es durch die Jahrhunderte hindurch immer wieder Menschen begriffen, wer Jesus wirklich ist. Und sie sind niedergekniet vor dieser Krippe. Und sie haben in Jesus Christus den König der Welt und den König ihres Lebens gefunden. Und das wünsche ich ihnen so sehr, dass auch sie in Jesus Christus den König dieses Lebens finden, ihres persönlichen Lebens, dass sie sich nicht nur an Weihnachten freuen, dass sie nicht nur diese schönen religiösen Gefühle und Gedanken genießen können, sondern dass ihnen das klar ist. Dieser Jesus, der will in dein Herz. Und du sollst vor ihm stille werden und ihn anbeten und ihn ehren als deinen Herrn und König. So wie es Paul Gerhardt in seinem Lied gesungen hat. Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut. Nimm alles hin, mein ganzes Leben. Und lass dir es wohlgefallen. Und dann sagt er in Vers 5, wann oft mein Herz vor Kummer weint und keinen Trost kann finden. Rufst du mir zu, ich bin dein Freund, ein Tilger deiner Sünden. Was trauerst du, o Bruder mein, du sollst doch guter Dinge sein. Ich sühne deine Schulden. Und schließlich singt er, du fragtest nicht nach Lust der Welt, noch nach des Leibes Freuden. Du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Stadt zu leiden. Suchst meiner Seelen Herrlichkeit durch Elend und Armseligkeit. Das will ich dir nicht wehren. Ja, Jesus sucht die Herrlichkeit deiner Seele und deines Herzens. Er will dich zum Gotteskind machen. Er will dich in den Himmel bringen. Und er will alle Tage deines Lebens schon hier auf dieser Erde bei dir sein und dich beschützen und führen. Glaube ihm. Er lebt. Amen.